NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Unsere Themen: Brexit-Krimi in London, das britische Unterhaus stimmt über eine Verschiebung ab. Schneller an Facharzttermine, der Bundestag beschließt das Terminservice-Gesetz, dazu auch unser Kommentar. Eine Studie zu Schwarzarbeit in der Pflege, Fortsetzung der Sanierung der Gorch-Fock, Grundsatzeinigung der Finanzminister auf eine Reform der Grundsteuer, das Verkehrsspitzentreffen im Kanzleramt und die Debatte über Dieselfahrverbote im Bundestag, die sind auch Thema im ARD-Deutschland-Trend. Der zweite Ölteppich vor der französischen Atlantikküste, fast 7 Milliarden Dollar Zusagen bei der Syrien-Geberkonferenz in Brüssel und der Abschluss der Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Doch zunächst nach London. Dort hat der nächste Akt im Brexit-Drama begonnen. Das britische Unterhaus hat in dieser Woche ja schon zweimal Nein gesagt. Erst zum Brexit-Deal mit der EU, gestern Abend zu einem EU-Austritt ohne Abkommen. Und heute wird zumindest ein Ja erwartet, nämlich zur Frage, ob der Brexit-Termin denn nun verschoben werden soll oder nicht. Und es geht auch noch um Zusatzanträge darunter. Man staune unter anderem um ein erneutes Brexit-Referendum. Jens-Peter Marquardt verfolgt das Geschehen für uns, ist live zugeschaltet aus London. Herr Marquardt, gibt es denn schon ein Ergebnis?
Es gibt ein Ergebnis, möglicherweise gibt es jetzt ein zweites, deswegen versuche ich das jetzt mal einzublenden.
The ayes 311, the noes 314.
Thank you. So, das war jetzt das schon die zweite Abstimmung. Ich beginne mal mit der ersten Abstimmung. Die hat das Ergebnis gehabt, dass diese Verschiebung des Austrittstermins zumindest nicht mit der Forderung und mit den Vorarbeiten für ein zweites Referendum verbunden wird. Jetzt wurde darüber abgestimmt, ob das Parlament jetzt die Regie übernimmt, ob es zusätzlich zu dem Austrittsabkommen, das London und Brüssel verhandelt haben und das schon zweimal durchgefallen ist und das jetzt Theresa May ja noch zum dritten Mal zur Abstimmung will, ob da jetzt andere Formen des Austritts aus den Reihen des Parlaments, auch aus den Reihen der Opposition, auf den Tisch kommen. Es sah so aus, als hätte dieser Änderungsantrag eine Chance, aber er ist knapp abgelehnt worden mit 311 zu 314 Stimmen. Das ist ein kleiner Sieg für Theresa May. Und über ihren Antrag, die Verschiebung eben mit dem Ziel durchzusetzen, doch noch ihr Austrittsabkommen irgendwie durch das Unterhaus zu bekommen, der wird in etwa einer halben Stunde erwartet.
Nochmal zum Verständnis, es soll aber heute ein Ja geben zu einer Verschiebung des Brexit. Das ist alles, was Sie heute ja angekündigt haben mit Ihren Kollegen.
Richtig, damit rechnen wir immer noch. Jetzt ging es eben um die Frage, mit welcher Perspektive man das verbindet. Und jetzt im Augenblick sieht es so aus, als würde eben Theresa May nach Brüssel gehen mit dem Auftrag, den Austrittstermin vom 29. März auf den 30. Juni zu verschieben und doch noch versuchen, das ursprüngliche Austrittsabkommen mit Brüssel ausgehandelt, eben dann auf den Tisch zu bringen und diesen Austritt wie geplant durchzusetzen, aber da ist sie noch von einer Mehrheit weit entfernt, wenn es denn noch einmal um das Austrittsabkommen geht.
Geht es denn heute auch noch um eine längere Verschiebung? Denn das hieß, dass man das zumindest in Brüssel wohlwollend prüfe.
Ja, aber das wird hier heute noch nicht auf den Tisch gebracht, denn das würde große Probleme bereiten. Der 30. Juni ist praktisch der letzte Termin, zu dem man austreten kann, ohne vorher an den Wahlen zum EU-Parlament teilgenommen zu haben. Denn das neue EU-Parlament, das wird Anfang Juli zusammentreten. Und wenn dann Großbritannien immer noch Mitglied sein sollte, dann müsste Großbritannien vorher auch EU-Parlamentarier gewählt haben. Und das ist eine Horrorvorstellung hier für die Briten, eigentlich austreten zu wollen und dann hier auch noch Wahlkampf für das EU-Parlament machen zu müssen.
Wir machen es auch wieder heute Abend. Die Briten machen es kompliziert. Ich habe es eingangs erwähnt, auch ein erneutes mögliches Brexit-Referendum liegt da heute als Antrag nochmal auf dem Tisch. Was ist da zu erwarten?
Das ist eben abgelehnt worden. Das war ja das Erste, was hier abgestimmt wurde. Der erste Änderungsantrag, der ist heute nicht durchgekommen. Also die Verschiebung des Austrittstermins wird nicht mit der Perspektive verbunden, hier ein zweites Referendum, eine erneute Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft abzuhalten.
Wie lange geht es heute alles in London?
Das könnte heute schneller als in den vergangenen Tagen gehen. Ich denke mal, in knapp einer Stunde sind wir damit durch.
Aus London war das unser Korrespondent Jens-Peter Marquardt. Und wenn wichtige Informationen noch aus London uns erreichen im Laufe dieser Sendung, werden wir Sie auch darüber informieren. Gesetzlich Versicherte sollen in Deutschland künftig schneller an einen Facharzttermin kommen. Der Bundestag hat dazu heute das sogenannte Terminservice-Gesetz abgesegnet gegen die Stimmen der Opposition. Claudia Plass schildert, was darin steht.
In der kontroversen Bundestagsdebatte warb der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, um Zustimmung. Dies sei ein Gesetz zum Abbau der Zweiklassenmedizin zwischen privat- und gesetzlich Versicherten. Gesetzlich Versicherte warteten zum Teil monatelang auf einen Arzttermin. Diese unwürdigen Verhältnisse würden nun beendet.
Denn was ist sonst die Alternative? Diese Patienten gehen in die Klinik, in die Uniklinik, brauchen dort sehr viel mehr Geld, verbrauchen Geld, sitzen Stunden herum. Offene Sprechstunden von 5 Stunden pro Woche sind einzurichten. Das kann man nicht von heute auf morgen, aber in den Praxisalltag einbringen. Und ich glaube, dass das von den Bürgern gewünscht ist.
Auch Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU betonte, das Warten auf Termine beschäftige viele Menschen.
Dieses Gesetz wird die Versorgung schneller, besser und digitaler machen.
Künftig sollen telefonische Terminservicestellen ausgebaut werden zu einem Rund-um-die-Uhr-Angebot. Praxisärzte sollen dazu verpflichtet werden, mindestens 25 statt 20 Sprechstunden pro Woche für gesetzlich Versicherte anzubieten. So sollen Fachärzte wie Frauen- oder HNO-Ärzte 5 offene Sprechstunden anbieten, zu denen Versicherte ohne Termin kommen können. Dafür bekommen die Mediziner mehr Geld. Mit dem Gesetz für schnellere Termine werden jährliche Mehrausgaben auf die Krankenkassen zukommen, für die zusätzliche Terminvergabe durch die Ärzte geschätzt bis zu 800 Millionen Euro. Dazu kommen höhere Vergütungen für Physiotherapeuten, Logopäden und andere Heilberufe. Außerdem sieht das Gesetz einen Zuschuss für Zahnersatz vor. Insgesamt rechnet Bundesgesundheitsminister Spahn mit Mehrkosten von bis zu 2 Milliarden Euro. Das sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Ablehnung kam von der Opposition. Die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen, Maria Klein-Schmeink, kritisierte in der Bundestagsdebatte, das Gesetz gehe an den eigentlichen Problemen vorbei. Dazu gehöre etwa eine faktische Unterversorgung in strukturschwachen Regionen und ein Fachkräftemangel, besonders in den Pflege- und Gesundheitsberufen.
Und was legen Sie uns in dieser Situation als Gesetz zur Verbesserung der Versorgung vor? Ein Gesetz, das zum Kernstück hat, dass sie Fachärzte besser dafür bezahlen, dass sie zusätzliche Termine ausgeben. Ich muss sagen, kleiner geht's wohl nicht und teurer auch nicht.
Axel Gerke von der AfD bemängelte, das Gesetz sei keine Lösung zum Problem der Zweiklassenmedizin. Und
durch den ganzen Duktus Ihres Gesetzes zieht sich eindeutig der rote Faden weg von der Selbstverwaltung hin zur Planwirtschaft.
Die FDP bemängelte vor allem das Plus an Sprechstunden für gesetzlich Versicherte. Christine Aschenberg-Dognus sagte, damit würde suggeriert, Ärzte würden nicht genügend arbeiten.
Das ist eine Diffamierung, Herr Spahn, aller niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten, die im Durchschnitt über 50 Wochenstunden für ihre Patientinnen und Patienten da sind.
Der Alltag der Mediziner werde mit dem Gesetz nicht erleichtert. Nötig sei vielmehr ein Bürokratieabbau, hieß es. Die Linke dagegen kritisierte das Gesetz als so wörtlich Klientelpolitik für Ärzte. Das Gesetz regelt künftig nicht nur die Terminvergabe für Patienten. Es sieht zahlreiche weitere Veränderungen vor. Die betreffen beispielsweise die Gesundheitskarte. Gesetzliche Krankenkassen sollen verpflichtet werden, ab 2021 eine elektronische Patientenakte anzubieten.
Was bringt das neue Terminservice-Gesetz den Versicherten? Dazu auch unser Kommentar von Bettina Nutz.
Sind Sie Kassen- oder privatversichert? Diese Frage aus der Arztpraxis bin ich wirklich leid. Und als Kassenversicherte sollte ich jetzt wohl dankbar sein. Der Großen Koalition so lange auf die Schulter klopfen, bis doch ein Orthopäde fällig wird. Union und SPD loben sich aber schon gegenseitig ausgiebig. CDU-Gesundheitsminister Spahn nennt sein Terminservice-Gesetz die größte und wichtigste Reform im Gesundheitswesen. Geht's nicht doch ein bisschen kleiner? Denn eigentlich müsste klar sein, dass eine dringende Behandlung bei einem Facharzt nicht vom Versicherungsstatus des Patienten abhängen darf. Denn nicht nur privat, auch Kassenversicherte zahlen viel Geld ins System ein und haben trotzdem das Nachsehen. Hier etwas zu ändern, ist absolut richtig und hätte längst geschehen sollen. Der Weg dahin ist aber falsch. Die Koalition schließt eine unsichere Wette auf die Zukunft ab, wiederum auf Kosten der gesetzlich Versicherten. Es wird noch mehr Geld ins System gepumpt, aufgrund der schlichten Hoffnung, dass es helfen möge. Üppigere Arzthonorare beheben aber kaum den Ärztemangel, zum Beispiel auf dem Land. Und wenn es denn auch über finanzielle Lockmittel leichter sein soll, Arztpraxen zu eröffnen, werden sich Mediziner bestimmt nicht da niederlassen, wo es kaum etwas zu verdienen gibt. Das Terminservicegesetz ist deshalb ein Ausdruck großer Heuchelei. Hier werden latente Mängel mit Geld zugekittet, solange noch welches da ist. Zukunftsfest ist es nicht. Und wenn sogar der konservative Gesundheitsminister Spahn von der CDU damit rechnet, dass mit seinem so tollen Gesetz die Unterschiede zwischen Kassen- und Privatpatienten nicht mehr eine so große Rolle spielen, dann könnte er sie doch ganz aufheben. Die SPD wäre sicher mit dabei und womöglich Schulterklopfen für alle durchaus angesagt.
Bettina Nutz kommentierte. In Berlin hat heute der Deutsche Pflegetag begonnen. Viel war da von weiteren Reformen in der Pflege die Rede. Wenig zu hören war zu einer Studie, die die Universität Mainz gerade vorgestellt hat. Danach ist Schwarzarbeit in Deutschland eine tragende Säule des Pflegesystems. Rund 150.000 Pflegekräfte arbeiten hierzulande irregulär, Tendenz steigend. Golo Schlenk erzählt anhand eines Beispiels mehr.
Clarissa Janekovic sitzt am Schreibtisch ihrer Firma. Was banal klingt, war für sie noch vor Wochen undenkbar. Ihre Mutter, unter anderem Herz- und Lungenkrank, leidet seit Ende des Jahres auch an Demenz. Clarissa Janekovic und ihre Schwester versuchten zunächst, sich selbst um die 78-jährige Mutter zu kümmern.
Wir waren anfangs dann immer nur zeitweise bei ihr, um ihr den Haushalt und Essen zu richten, haben aber dann bemerkt, dass sie das alles alleine nicht mehr kann. Sie vergisst, ihre Tabletten zu nehmen und somit war ihr Leben eigentlich nicht mehr sichergestellt. Und nachdem wir 14 Tage in Tag- und Nachtschicht das gemacht haben, abwechselnd, mussten wir eine neue Lösung finden und das war die 24-Stunden-Pflege.
Seit Mitte Februar wohnt nun eine Polin bei ihrer Mutter. Sie wurde von der Firma ProMedica Plus vermittelt, ist somit legal und kostet entsprechend. Viele Menschen in Deutschland haben aber das Geld für eine legale Pflegekraft nicht. Sie beschäftigen billige Schwarzarbeiterinnen aus Osteuropa. Deutschland kann auf diese Pflegekräfte nicht verzichten, behauptet Cornelia Schweppe, die an der Mainzer Universität über den Pflegenotstand geforscht hat.
Es ist so eine wichtige Säule in unserem Pflegesystem geworden. Es macht einfach Sinn, die Augen zuzumachen, weil wenn die Augen nicht mehr zugemacht würden, gerade von Seite des Staates, müsste er eigentlich eingreifen. Arbeitsbedingungen müssten geändert werden, es müsste legalisiert werden und so weiter, was mit viel hohen Kosten zu tun hat, dann würde unser Pflegesystem noch mehr zusammenbrechen, als es schon zusammengebrochen ist.
Etwa 200.000 Pflegearbeiterinnen aus Osteuropa sind bei uns beschäftigt, schätzt die Hans-Böckler-Stiftung. Dass viele von ihnen nicht mal ausgebildet sind, spielt für deutsche Familienangehörige oft keine Rolle. Sie sind, wie Clarissa Janekovic, froh, dass die große Last von ihnen genommen wurde.
Für uns bedeutet das eine enorme Entlastung. Nachdem wir festgestellt haben, wir können das in der Familie nicht leisten, haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder unser eigenes Leben zu führen und eigentlich nur noch unterstützend da zu sein.
Die Forschergruppe von der Uni Mainz geht davon aus, dass das System vorerst beibehalten wird. Der Staat werde weiter beide Augen zudrücken und hoffen, dass weiter tausende helfende Hände aus Osteuropa unsere alten Menschen pflegen.
Die Sanierung der Gorch-Fock geht nun doch weiter. Darauf einigte sich Bundesverteidigungsministerin von der Leyen heute mit der neuen Leitung der Beauftragten Elsfleter Werft. Nach Vorwürfen der Korruption und Untreue waren die Arbeiten gestoppt worden. Aus Berlin, Nina Bad.
Ziel sei es, am Montag wieder mit den Arbeiten zu beginnen, sagte Verteidigungsministerin von der Leyen. Und sie sehe gute Chancen, dass die Gorch-Fock wieder auf den Weltmeeren segeln werde. Nach Gesprächen mit der neuen Führung der Elsfleter Werft habe man eine gute Basis gefunden, vertrauensvoll zusammenarbeiten zu können. Dazu gehörten auch strengere Kontrollmechanismen. Von der Leyen betonte, die Gesamtkosten zur Instandsetzung des Schiffes dürften 128 Millionen Euro nicht überschreiten. Dazu kämen die von Beginn an im Vertrag vereinbarten Beistellungen des Bundes. Das sind rund 7 Millionen. Die IG Metall Küste begrüßte die Fortsetzung der Sanierungsarbeiten. Der grüne Verteidigungsexperte Lindner kritisierte dagegen, die Vorwürfe des Rechnungshofes seien bis heute nicht aufgeklärt. Wer in dieser Situation vorschnell das Sanierungsdesaster um die Gorch-Fock fortsetze, gehe nicht verantwortungsvoll mit Steuergeldern um. FDP-Haushaltsexperte Klein forderte ebenso wie Lindner, Alternativen zur Komplettsanierung der Gorch-Fock ernsthaft zu prüfen.
Für die Kommunen ist sie eine wichtige Einnahmequelle, die sogenannte Grundsteuer. Seit Monaten ringen Bund und Länder um einen Kompromiss, die Berechnungsgrundlage zu reformieren. Heute kamen die Finanzminister einen entscheidenden Schritt voran. Thorsten Huhn.
Die Beratungen seien zu einem vernünftigen Ergebnis gekommen, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD. Er habe den Auftrag, einen Gesetzentwurf zu schreiben. Man habe nun die Möglichkeit, so Scholz weiter, eine einfach zu erhebende, unbürokratische sowie soziale und gerechte Form der Grundsteuer zu organisieren. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer, CDU, sagte, das ursprüngliche von Scholz vorgeschlagene Modell einer werteabhängigen Grundsteuer sei deutlich entbürokratisiert worden. Scholz verwies aber darauf, dass Bayern weiterhin grundsätzliche Bedenken gegen das gefundene Modell hat. Wie die neue Grundsteuer im Einzelnen aussehen soll, dazu machte der Bundesfinanzminister keine Angaben. Die Neuregelung der Grundsteuer hat das Bundesverfassungsgericht gefordert und dafür dem Gesetzgeber bis Ende des Jahres Zeit gegeben. Die Grundsteuer bringt den Kommunen jährlich 14 Milliarden Euro.
In Berlin haben Wettbewerbsexperten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft heute über mögliche Reformen im Kartellrecht diskutiert. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sprach sich dabei dafür aus, Wettbewerbshütern mehr Spielraum zu geben, um europäische Firmen im globalen Konkurrenzkampf zu stärken. Aus Berlin, David Zajons.
Ein wenig scherzhaft begrüßte der Chef des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, den Wirtschaftsminister.
Sie haben gleich nochmal Gelegenheit, auch hier sozusagen der Höhle des Löwen, Ihre Gedanken vorzustellen.
Auf der internationalen Kartellkonferenz sprach Peter Altmaier in einem Raum voll mit Wettbewerbsexperten. Brisant, denn Altmaier will ran ans Wettbewerbsrecht, damit deutsche und europäische Unternehmen international konkurrenzfähig bleiben, sagt er. Deutschlands oberster Wettbewerbshüter Mundt formulierte einen Appell.
Ich glaube, das Wichtigste an all dem ist, dass wir versuchen, eine Politisierung des Wettbewerbsrechts zu vermeiden, damit wir weiter nach wettbewerblichen Gesichtspunkten entscheiden können und dass dort keine politischen Erwägungen Einfluss finden.
Hintergrund ist unter anderem die Debatte um den Zusammenschluss der Zugsparten von Siemens und Alstom. Die Regierungen von Deutschland und Frankreich waren für eine solche Fusion. Die EU-Kommission hat sie blockiert, mit der Begründung, dass es dadurch auf dem europäischen Markt ein Monopol gegeben hätte. Auf der Kartellkonferenz sagte Altmaier, er respektiere die Unabhängigkeit der Wettbewerbsbehörden.
Ich bin überzeugt, dass die Kommission auf der Ebene des geltenden Wettbewerbs- und Kartellrechts vertretbar gehandelt hat. Aber dann müssen wir uns halt eben überlegen, an welchen Stellen man gegebenenfalls auch den Spielraum der Wettbewerbshüter etwas erweitern kann.
Altmaier hat die Vision von nationalen oder europäischen Champions. Von großen Unternehmen, die weltweit an der Spitze sind. Dafür, so glaubt er, könnte es notwendig sein, dass die Regeln für Unternehmenszusammenschlüsse in der EU gelockert werden. Außerdem müsse der Staat der Industrie gezielt helfen. Sonst gerate Europa im internationalen Vergleich immer mehr ins Hintertreffen.
In den letzten 20 Jahren sind so viele neue große Unternehmen entstanden wie noch nie zuvor. In so kurzer Zeit in der Menschheitsgeschichte. Aber diese Unternehmen sind zum größten Teil nicht in den alten klassischen Ländern Frankreich, Deutschland, Großbritannien entstanden. Sie sind entstanden in USA und in China.
Im Anschluss an Altmaier hatte Margrethe Vestager das Wort, die EU-Wettbewerbskommissarin, die die Siemens-Alstom-Fusion blockiert hatte. Sie betonte, wie wichtig der Wettbewerb innerhalb Europas sei.
The fierce competition that European companies face drives the quality and the efficiency that we need to face foreign rivals.
Durch starken Wettbewerb innerhalb der EU würden Unternehmen effizienter. Das, so Vestager, helfe Europa mehr als nur einige wenige große Unternehmen zu haben.
And it helps us to reach into more places than we could with just a few big companies.
Das klingt wie eine Antwort auf Peter Altmaiers Vision von europäischen Champions. Altmaier selbst sieht seinen Vorstoß aber nicht als Endpunkt einer Debatte, sondern als Startpunkt.
Frankreich versucht, eine Ölkatastrophe an der Atlantikküste zu verhindern. Nach dem Untergang eines italienischen Frachtschiffs vor 2 Tagen entsandten die Behörden heute Aufklärungsflugzeuge sowie ein Spezialschiff, das Öl absaugen soll. Sabine Wachs.
13 Kilometer lang und 7 Kilometer breit und 9 Kilometer lang und 7 Kilometer breit. Das sind die Ausmaße der beiden Ölteppiche, die im Golf von Biscaya treiben. Ein Spezialschiff gegen Umweltverschmutzung ist bereits vor Ort. 3 weitere Schiffe sind auf dem Weg. Das teilte der französische Umweltminister François de Rugy auf einer Pressekonferenz mit. Wegen des schlechten Wetters allerdings konnte das Schiff vor Ort noch nicht mit dem Abpumpen des Öls beginnen. Der Wind ist stark, die Wellen sind hoch. Auch ein Tauchroboter ist im Einsatz. Er soll das Wrack des gesunkenen Frachters untersuchen, prüfen, ob das Leck, aus dem das Schweröl austritt, zu schließen ist. Beide Ölteppiche bewegen sich unterdessen mit einer Geschwindigkeit von rund 30 Kilometern pro Tag auf die französische Westküste zu und könnten die Strände Mitte kommender Woche erreichen. Dann drohe eine immense Verschmutzung der Küste und Gefahr für die Vögel und andere Tiere, auch wenn das Ausmaß lange nicht so schlimm sein werde wie 1999, erklärte Umweltminister de Rugy. Damals war der Öltanker Erika vor der französischen Küste gesunken, mehr als 30 Tonnen Schweröl verseuchte die Küste, ihre Flora und Fauna. Das Containerschiff Grande America hatte 2200 Tonnen Schweröl in den Tanks, als es am Sonntag rund 330 Kilometer vor der französischen Atlantikküste in Brand geraten und anschließend gesunken war. Das Schiff der italienischen Grimaldi Group war auf dem Weg von Hamburg nach Casablanca.
Zu viel Treibhausgase, zu viel Luftverschmutzung. Die Rolle des Verkehrs beim Klimaschutz war und ist in Berlin heute gleich mehrfach Thema. Am Abend im Koalitionsausschuss, zuvor beim Spitzentreffen im Kanzleramt und parallel im Bundestag, wo es um Dieselfahrverbote ging. Horst Kleuser.
Mit einer Zweidrittelmehrheit eröffnete der Bundestag heute die Möglichkeit, künftig einen Jahresmittelwert von 50 Milligramm Stickoxiden zur Grundlage von Fahrverboten in Städten anzulegen und trotzdem den europaweiten Grenzwert von 40 Milligramm einzuhalten. Den kann Deutschland nicht im Alleingang erhöhen. Erreichen will das die Große Koalition, indem große kommunale Fahrzeuge wie Bus- und Mülllaster mit Katalysatoren nachgerüstet werden. So will man eine Verhältnismäßigkeit erreichen und privaten Pendeln mit bestimmten Euro 4 Dieseln, aber auch Euro 5 und Euro 6 die Einfahrt erlauben. Was vom Verband der kommunalen Unternehmen ausdrücklich begrüßt wird, reicht der Opposition nicht. Die Linken beklagen, dass in den vergangenen Jahren nichts unternommen worden sei und die Autoindustrie straffrei davonkäme. Den Grünen gehen die Maßnahmen nicht weit genug. Sie plädieren für die blaue Plakette, die eine einfache Lösung sei. Die Große Koalition lehnt sie ab.
Um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge ging es auch in den Umfragen zum aktuellen ARD-Deutschland-Trend. Friederike Hoffmann erzählt mir.
Während die Politik um Dieselfahrverbote ringt, hat die Bevölkerung eine klare Haltung. 38% der Bürger lehnen Fahrverbote grundsätzlich ab. 30% finden, dass Fahrverbote erst bei höheren Werten als den bisherigen greifen sollten. 28% wollen, dass für Fahrverbote die bisher bestehenden Grenzwerte weiterhin gelten. Das hat eine Umfrage des ARD-Deutschland-Trends in dieser Woche ergeben. Den Befragten ist in der Dieseldebatte ein Aspekt mehrheitlich am wichtigsten: der Schutz der Gesundheit von Bürgern in den Städten. Als zweites ist den Befragten wichtig, Einschränkungen für Autofahrer, wohin sie fahren dürfen, zu vermeiden. In der Sonntagsfrage herrscht vor allem Stabilität. Die Union bleibt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 29%. Die SPD kommt ebenfalls unverändert auf 17%. Die AfD ist stabil bei 13%, die FDP verliert einen Punkt und kommt auf 8%, die Linke gewinnt einen Punkt und kommt auf 9, die Grünen sind unverändert bei 9-10%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Politiker und Hilfsorganisationen haben weitere Unterstützung für Syrien gefordert. Das Bürgerkriegsland müsse auf der internationalen Agenda weiterhin Priorität haben, sagte die EU-Außenbeauftragte Mogherini bei der in Brüssel tagenden Syrien-Geber-Konferenz. Am Ende kamen bei der Konferenz fast 7 Milliarden Dollar zusammen. Aus Brüssel Astrid Korrell.
An Appellen für weitere Unterstützung für Syrien und seine Nachbarländer fehlte es auch bei der 3. Geberkonferenz in Brüssel nicht. Hilfsorganisationen und Politiker riefen dazu auf, nicht nachzulassen. Denn nach wie vor ist der Krieg nicht vorbei, die Not vieler Menschen groß. Mehr als 6 Millionen mussten innerhalb Syriens ihre Heimat verlassen, 5,6 Millionen flohen in Nachbarländer wie Jordanien, Libanon und die Türkei. Ihr Leid und das der Menschen, die nach und nach zurückkehren, zu lindern, war ein Ziel der Konferenz. Doch es ging für den UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi auch darum, die Staaten zu unterstützen, die Flüchtlinge aufnehmen.
We need help also for the local communities.
Wir brauchen auch Hilfe für die lokalen Gemeinschaften, die sie aufnehmen, und für die Länder. Sie öffnen ihre Schulen, ihre Gesundheitszentren, ihre Arbeitsmärkte für die Flüchtlinge. Die Art der Unterstützung ist komplexer und vielfältiger.
And more diversified.
Entwicklungsminister Gerd Müller verkündete bereits bei seiner Ankunft, wie Deutschland die Menschen und die Länder finanziell unterstützen will. Man werde seine bereits gegebenen Zusagen der vergangenen Jahre noch einmal erhöhen, um 1,44 Milliarden Euro.
Deutschland setzt ein starkes Zeichen der Solidarität.
Wie viel bei der Geberkonferenz insgesamt zusammengekommen ist, verkündete dann EU-Kommissar Christos Tylianides.
I'm proud to announce that the delegations here today have made a collective pledge of almost $7 billion.
Fast 7 Milliarden US-Dollar, also rund 6,2 Milliarden Euro für 2019, womit das Ziel erreicht wurde, mehr Geld als im vergangenen Jahr zu sammeln. Allerdings liegt die Summe unter den 8,8 Milliarden Dollar, die nach UN-Angaben für 2019 für die Hilfe in Syrien nötig sind. Trotzdem zeigte sich Mark Lowcock von den Vereinten Nationen sehr zufrieden.
I want to say that we're very pleased with the outcome.
Umstritten ist allerdings, wofür das Geld verwendet wird. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini stellte heute nochmal klar, erst wenn es einen politischen Prozess in Syrien gäbe, wolle die EU nicht nur humanitäre Hilfe leisten, sondern auch den Wiederaufbau des Landes unterstützen. Man brauche diesen Prozess unter der Aufsicht der Vereinten Nationen in Genf, um Frieden zu erreichen.
Winning the peace will require a political, Syrian-owned process led by the United Nations in Geneva.
In Richtung auch von Federica Mogherini forderte der deutsche Entwicklungsminister Müller, dass sich auch die Europäische Union in die Gestaltung der Nachkriegsordnung in Syrien einbringen müsse. Diese dürfe man nicht Ländern wie Russland und dem Iran, die das Assad-Regime unterstützen, sowie der Türkei überlassen.
Das Entscheidende ist, Sicherheit zu gewährleisten für Rückkehrer aus den umliegenden Staaten, aber auch möglicherweise aus Deutschland. Und das ist der Punkt, den die internationale Staatengemeinschaft in den nächsten Monaten, sage ich, einbringen muss in die Gespräche, in die Verhandlungen mit Assad. Das ist Aufgabe der EU.
Bislang scheiterten alle Versuche der Vereinten Nationen, den verworrenen Konflikt mit seinen zahlreichen Akteuren am Verhandlungstisch zu lösen und damit auch die Situation für die Menschen in Syrien zu verbessern.
Aus Brüssel berichtete Astrid Korall. Die katholischen Bischöfe in Deutschland wollen mit ihren Gläubigen reden über die Macht in der Kirche, über den Zölibat und über die Sexualmoral. Das war die Botschaft heute zum Abschluss der Frühjahrsversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Lingen im Emsland. Hedwig Ahrens erzählt mehr.
So kann es nicht weitergehen. Dieser Punkt ist erreicht. Mit diesen Worten fasste Kardinal Marx die Ergebnisse der Deutschen Bischofskonferenz zusammen. Einstimmig haben die Bischöfe heute in Lingen den Beschluss gefasst, einen synodalen Weg einzuschlagen. Sie wollen Laien, Theologen und Experten in die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle mit einbeziehen, darunter auch die Opfer sexualisierter Gewalt. Diskutiert werden sollen der klerikale Machtmissbrauch, die kirchliche Sexualmoral und der Zölibat. Er soll auf den Prüfstand gestellt werden. Die Deutsche Bischofskonferenz sei damit die einzige Ortskirche, die sich dem System Kirche widmet, so Marx. Es gehe um eine Kirche der Gläubigen, nicht um eine Kirche der Bischöfe. Sie würden sich auf den Weg machen und dabei nicht nachlassen, versprach Kardinal Marx in Richtung der Missbrauchsopfer. Wann mit konkreten Ergebnissen zu rechnen ist, darauf wollte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz nicht festlegen.
Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán versucht mit einem Entschuldigungsschreiben einen Rauswurf seiner Partei aus der EVP zu entgehen. In der kommenden Woche stimmt die EVP über den Ausschluss der ungarischen Fidesz-Partei ab. Clemens Fehrenkotte berichtet aus Wien über den Anlass und Orbáns Signale heute.
Er habe mit dem Ausdruck nützliche Idioten eine, Zitat, gewisse Politik, nicht bestimmte Politiker zu kritisieren beabsichtigt. Zudem handele es sich um ein Zitat von Lenin. Wörtlich heißt es in dem Schreiben Viktor Orbáns an die Vorsitzenden derjenigen EVP-Parteien, die seine Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei ausschließen wollen, Zitat, ich möchte deshalb hier meine Entschuldigung ausdrücken, wenn ihr mein Zitat als persönlich beleidigend empfunden habt. Gegenüber der Welt am Sonntag hatte der ungarische Ministerpräsident Anfang März seinen Kritikern in den Reihen der EVP mit Blick auf die Migrationsfrage vorgeworfen, blauäugig zu sein. Wörtlich hatte er gesagt, nicht jeder versteht dies, doch in der politischen Fachliteratur werden sie nach Lenin als die nützlichen Idioten bezeichnet. Während sie einen geistigen Kampf zu führen glauben, dienen sie den Machtinteressen anderer, ja denen unserer Gegner. Zitat Ende. In seinem heutigen Schreiben betont Orbán, dass es in Fragen der Migration, des Schutzes der christlichen Kultur und der Zukunft Europas zwischen seiner Fidesz und der EVP viele ernsthafte Unterschiede gebe.
Clemens Herrenkotte berichtete aus Wien. Das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Heckmann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.